Wer sich noch daran erinnert, an das letzte und vorletzte und drittletzte Mal, als ich hier Vertretung hatte, der weiß, dass es immer eine kleine Facette aus meinem und dem Leben meiner Frau und meiner Kinder gibt. Achten Sie mal drauf, vielleicht fällt es Ihnen auf. Können Sie mir nachher sagen. Ja, meine Frau hört das nicht so gern, die ist auch heute nicht da. Aber nicht deswegen, anderes Thema. Ein Leben gegeben. Ich glaube, dass Jesus Christus der Einzige ist, der sein Leben vollständig gegeben hat und auch der Einzige ist, der dieses konnte und kann. Weil er war Gott, wir sind Mensch. Advent, ja, in 4 Wochen ist es mal wieder soweit, Weihnachten, Gemeindefreizeit, unsere andere Gemeinde, der Rest, will ich mal sagen, der ist in Braunfels von Freitag bis heute. Wir sind hier, aber auch hier hören wir auf Gottes Wort. Advent, Geburt Jesu. Wir denken, unser erstes Bild, an das Jesus-Baby in der Krippe. Ungefähr so, oder? Naja, ich weiß nicht. Stern von Bethlehem strahlt da auf dieses Baby hinab. Okay, der Heiligenschein da, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das Baby liegt hier so auf Stroh gebettet unter blauem Sternenhimmel. Guter Babyspeck, Windel um, wie es sich gehört, friert auch nicht. Ja, dabei fiel Jesus ja nicht vom Himmel herab, direkt ins Heu. Das wäre neu. Nein, Maria war mit ihm schwanger, wie jede werdende Mutter. Alle von ihnen sind menschlich geboren und die eigene Kinder haben, die Frauen unter uns, die wissen, was Schwangerschaft bedeutet. Wie mag sich das zugetragen haben, diese 9 Monate vor Weihnachten, vor gut 2000 Jahren? Was hat die Maria bewegt, diese vergangenen 8 Monate? Jetzt sind es noch 4 Wochen hin bis zu dieser Geburt. Schauen wir mal zurück. Der Lesungstext, den der Werner uns vorhin gelesen hat, er schildert diese Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Das hören wir dann immer so am 24. im Radio und auch hier. Das liest sich dann immer so feierlich, so erhaben, so heilig. Und wie war es wirklich? Wie war das wirklich? Wie hat sich das ereignet? Wer selbst Kinder in die Welt gesetzt hat, der hat da so seine eigenen Erfahrungen, dass das keine schmerzfreie Sache ist. Ich lese mal die Parallelstelle dazu aus dem Matthäusevangelium. Klingt ein klein wenig anders. Und so wurde der Sohn Gottes Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Er grübelte noch darüber hin nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Damit erfüllte sich, was Gott durch seine Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Sie blieb aber Jungfrau bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, das klingt vom Tenor her ein klein wenig anders. Der Heiligenschein ist da weg. Wir sind hier vielleicht etwas dichter an dem wahren Geschehen. Der ein oder andere Aspekt gegenüber dem Lukas-Evangelium ist neu. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Was sehen Sie da? Also in dem Rahmen drin, das Fragezeichen, klar, das kann jeder lesen. Gibt es jemand, der da was sieht? Also es gibt jemanden, der da etwas sieht. Er muss verdammt gute Augen haben, wenn er da etwas erkennen will. Wir gehen mal zum nächsten Bild, dann haben Sie es ein bisschen leichter. Die Banker unter uns werden den rechten Teil sicherlich erkennen. Das ist ein kleiner Ausschnitt, kann das erkennen. Da oben Großbritannien, unter die Iberische Halbinsel. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der 2-Euro-Münze, haben Sie wahrscheinlich alle in der Tasche. Das Bild von eben, also mal 500-fach vergrößert. Links davon ist ein kleiner grüner Punkt. Wer kann den sehen? Okay, ja, klasse. Dieser kleine grüne Punkt, den schauen wir uns jetzt mal näher an. Wir gehen nochmal 100-fach drauf, jetzt sind wir bei 50.000. Das ist eine befruchtete weibliche Eizelle, kurz nach der Befruchtung. So sieht ein Mensch aus, 1-2 Tage alt. Ist noch nicht viel zu erkennen, das war der kleine grüne Punkt. Hat einen Durchmesser von ungefähr 0,15 mm. Das kann man also auf einer weißen Unterlage gerade so eben erkennen, wenn man gute Augen hat. Das ist erkennbar. Das wird ein Mensch, ein neuer Mensch. Und so einen Menschen trägt Maria jetzt in ihrem Bauch. Und so wurde der Sohn Gottes Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Und noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Maria erwartet ein uneheliches Kind. Wenn auch keiner irgendetwas sieht zu diesem Zeitpunkt, wenige Tage nachdem diese wenigen Zellen bei ihr im Bauch sind, sie spürt es sicherlich, wie viele Frauen das spüren, wenn sich da etwas ändert. Und falls nicht, dann bekommt sie es gesagt. Was mag sie gedacht haben in diesem Moment? Sie ist noch ein junges Mädchen, man weiß es nicht genau, vielleicht 14, 15, 16 maximal. Älter war sie sicherlich nicht. Sie ist einem Mann verlobt, hieß es in dem Text, versprochen damals. Josef hat also diese Frau zu seiner Frau nicht gemacht, aber gesagt, diese Frau möchte ich heiraten nach jüdischem Brauch. Alles war wohl geregelt und abgesprochen, aber es war noch nicht so weit. Sie waren also nur füreinander versprochen. Josef, er ist sicherlich einige Jahre älter als Maria, kann man auch nur schätzen. Das letzte Mal, als er in der Bibel erwähnt wird, das ist die Szene, wo Jesus mit Maria und Josef in Jerusalem sind. Jesus ist 12 Jahre und geht dann da eigene Wege. Danach hören wir von Josef nichts mehr. Er ist ein einfacher Handwerker, hat vielleicht so einen kleinen Wanderbetrieb. Vielleicht ist er 25, 30, 35 in dieser Zeit, wo Jesus gezeugt wurde. Man weiß es nicht. Und nun, die beiden sind noch nicht verheiratet und Maria ist schwanger. Ich stelle mir das jetzt so vor. Der Engel Gabriel schwebt da so herunter, kommt auf die Erde und sagt, Maria, du wirst vom Heiligen Geist schwanger sein. Nenn das Kind Jesus, es ist der Messias. Und Maria, was sagt sie? Klasse, Heiliger Geist, habe ich mich schon immer drauf gefreut. Oder? Oh nein. Wie das? Ich habe mit keinem Mann etwas gehabt bis jetzt. Wer wird mir diese Geschichte, diese Story mit dem Engel abnehmen? Wer glaubt mir? Ihr Konfis seid ja noch einen kleinen Tick jünger als Maria in dieser Zeit. Aber wie würde man so empfinden, wenn man ungeahnt mit 16 schwanger ist? Im Alten Testament ist eine uneheliche oder eine voreheliche Schwangerschaft für die Frau ein ziemlicher Schicksalsschlag. Heute ist Schwangerschaft ja weitestgehend steuerbar. Es gibt alle möglichen Methoden und Möglichkeiten, das zu verhindern. Trotzdem, wenn man dann sich ein Kind wünscht, meiner Frau und mir war das so, haben wir gedacht, okay, jetzt könnten wir ja mal. Und dann klappt das nicht so recht. Und das dauert dann einige Zeit, Monate, vielleicht Jahre, bis man zu diesem Stand kommt. Endlich, es hat geklappt. Wir sind schwanger. sagt man ja heute, obwohl es nur die Frau ist. Manchmal gibt es heute aber auch noch ein Oh nein, wie konnte das passieren? Ungewollte Schwangerschaft, die Pläne für die eigene Zukunft, die kann ich von heute auf morgen begraben, sie sind über den Haufen geworfen. Meine Pläne sind durchkreuzt, gerade wenn ich noch in der Ausbildung, in der Schule bin. Heute ist es ja nicht mehr das große Problem, wenn es dann passiert. Es gibt ja Möglichkeiten, rein rechtlich. Ist das alles kein Problem? Niemand muss dafür, wie vor 25 Jahren, als ich so in eurem Alter war, 30 Jahren, nach Holland fahren. Das war damals die einzige legale Möglichkeit, Besuch in Holland. Weil in so jungen Jahren, da passt das ja nicht rein, wenn man ein Kind kriegt oder ein Kind zeugt als Mann. Die Lebensplanung ist dann erstmal dahin, oder? Frauen kriegen heute ihre Kinder mit Ende 20, frühestens bis Mitte 30, manchmal auch Ende 30 oder noch später. Zuerst mache ich meine Ausbildung als Frau oder auch als Mann, dann gründe ich mal eine Familie und irgendwann dann gibt es Nachwuchs. Dann ist man eigentlich schon so in der Lebensschiene drin. Ein Kind mit 16 oder 17 Jahren zu erwarten, ist ungewöhnlich heute. Das geht zwar, aber es ist untypisch, es fällt auf. Wer 16, 17 Jahren Mutter wird, der ist etwas Exotisches bei uns. Über verheiratet oder nicht, haben wir dabei noch gar nicht gesprochen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Vor 2.500 Jahren, ganz früh in der Bibel, Moses, galten noch ganz andere Regeln. Nummer ein Vers aus dem ersten Buch Mose. Nach 3 Monaten wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, davon ist sie schwanger geworden. Und Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt wird. Die Story geht zwar etwas weiter, ist um einiges länger, es geht auch eigentlich um etwas ganz anderes in diesem Alten Testament, aber ein Mädchen, was zur Zeit Altes Testament oder auch jetzt Jesu Geburt, so um 0, schwanger wird, das hat seine Unschuld verloren. Diese Formulierung kennen wir noch. Es hat seine Glaubwürdigkeit verloren, seine eigene Zukunft aufs Spiel gesetzt. Kann so eine Frau in der Ehe treu sein? Geht das? Welcher mögliche Ehemann wird diese Frau denn überhaupt zur Frau nehmen wollen, die ein Kind mit in die Ehe bringt? Wer wird das tun? Damals wie heute passiert Schwangerschaft nicht einfach so. Da gehören immer 2 zu, wenn ein Mädchen schwanger wird. Und das wusste auch Maria. Soweit war sie schon. Und die einzige Erklärung, die sie anbieten kann, ein Engel kam geflogen, der Heilige Geist. Nicht gerade überzeugend. Wenn ich jetzt mal vorstelle, ich wäre Marias Vater, von dem ist ja nirgendwo die Rede, kommt meine Tochter jetzt zu mir, Papa, ich bin schwanger, ein Engel kam geflogen, der Heilige Geist hat, ich weiß nicht, ob mich das überzeugt hätte, nicht so ganz wahrscheinlich. Aber von Marias Eltern ist ja nirgendwo die Rede, nur von Josef. Josef ist dieser geplante Ehemann, vorgesehene Ehemann, der steht jetzt vor einer neuen Situation, seine zukünftige schwanger. Was mag er gedacht haben, als er das mitbekommt? Er ist ja, wie gesagt, schon etwas älter als Maria. Schätzen wir ihn mal so auf 25, 30. Und er ist sicherlich sehr froh, dass er jetzt eine junge Frau gefunden hat, die ihn ehelichen möchte. Dass er alles mit den Schwiegereltern geklärt hat, Brautpreis und so weiter. Die Feier ist vorgesehen, geplant. Junge Frau, und da zieht jetzt wieder Leben in seine Familie. Es kümmert sich jemand um seinen Alltag, um die Kleinigkeiten, die er alleine so nicht schafft. Er ist glücklich, dass er verlobt ist. Und sicherlich hat er sie gern, diese Maria. Ich stelle mir vor, er hat sich gefreut Es ist eine große Vorfreude auf dieses Hochzeitsfest. Und dann diese Nachricht, schwanger. Was mag er gedacht haben? Schei, Ben Kleister. Das war nicht geplant. Das hatte er von ihr nicht erwartet. Maria, so ein unschuldiges junges Mädchen. Und Josef weiß ganz genau, von ihm ist dieses Kind nicht. Wie hätte ich an seiner Stelle gehandelt, geurteilt? Wie würde ich heute reagieren, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin? Vielleicht sind wir schon verlobt oder wir sind uns zumindest sicher. Und dann kommt sie zu mir und sagt, ich bin schwanger. Und ich weiß nicht von mir. Keine besonders gute Grundlage für eine weitere Beziehung. Die Regeln damals waren klar. Wer ein solches Mädchen nimmt, der handelt eigentlich gegen Gottes Gesetz. Ein Mädchen, was schwanger ist oder was ein Kind bereits hat, das nimmt man nicht zur Frau. Kommt da nur wenige Monate nach der Hochzeit ein sogenanntes 6-Monats-Baby zur Welt? Die Älteren unter Ihnen kennen noch diesen Begriff. Ich weiß nicht, Konfis, kennt ihr das? 6-Monats-Baby, was das ist? Ihr kennt vielleicht noch die Formulierung, fragt mal eure Eltern, die mussten dann heiraten. Wenn so ein 6-Monats-Baby zur Welt kommt, dann weiß man schon, da lief was anders als geplant. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, er gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Das ist das, was Josef gedacht hat. Wenn Maria schwanger ist, gut, ich mag sie zwar, aber die Ehe mit ihr, das geht nicht. Er ist im Konflikt. Auf der einen Seite kennt er genau Gottes Gebot. So eine untreue Frau, die hat einen Makel für ihr Leben, die heiratet man nicht, aber er möchte sie trotzdem nicht öffentlich bloßstellen. Vielleicht scheut er auch nur den Konflikt mit seinen Schwiegereltern, das ist nicht geschildert. Er denkt jedenfalls an Flucht. Aber auch Josef begegnet der Engel im Traum und er hört auf den Engel und er bleibt bei Maria. Ja, warum dieser kleine Exkurs? Gottes Sohn ist der herbeigesehnte Messias. Das ist immer das, was wir so bei Weihnachten denken. Da kommt Jesus, Gottes Sohn, der kommt dann als König. Er wird angebetet, er bringt viel Neues. Aber er kommt in einer unspektakulären Familie zur Welt, einfacher Wanderhandwerker, und er ist unehelich gezeugt. Über so einem Menschen steht eigentlich kein guter Stern. Keine guten Voraussetzungen sind für sein Leben gegeben. Johannes, wir haben ihn eben ganz kurz gehört, Johannes der Täufer, der Rufer in der Wüste, Jesus Wegbereiter, sozusagen ein naher Verwandter, der ist aus ganz anderem Holz. Sein Vater, Zacharias, Priester am Hohen Tempel. Das ist schon was, das ist schon was. Wenn die den Messias gezeugt hätten, das wäre standesgemäß. Da hätte er reingepasst. Sohn eines hohen Priesters. Das wäre denkbar. Aber die erste Überraschung für die Menschen damals, der Messias kommt nicht als Priestersohn, er kommt als uneheliches Kind eines Wanderarbeiters und eines jungen Mädchens. Und die zweite Überraschung, er kommt wirklich. Er kommt wirklich in diese Welt. Gott urteilt nach einem anderen Maßstab als wir Menschen. Sein Maßstab ist ein anderer. Wir urteilen oft moralisch und dann entwickelt sich so eine Doppelmoral. Ich zitiere jetzt mal meine Großmutter zu meiner Mutter. Wenn du mit einem Kind nach Hause kommst, bevor du verheiratet bist, dann fliegst du raus. Das ist klar und deutlich, ne? Sagte meine Großmutter zu meiner Mutter und meine Mutter war ein 6-Monats-Kind. Ja, sie hat sicherlich ihre Gründe gehabt, ich habe sie trotzdem gemocht, aber okay. So sind wir Menschen, ne? Wir haben so unsere Vorstellungen, unsere Ideen. Wir wissen, wann wir auf etwas achten, wann etwas in unserem eigenen Maßstab viel wert ist. Das, was bei Menschen Achtung, Anerkennung hervorbringt, es zählt bei Gott nicht unbedingt. Und das, was uns bei Menschen diskreditiert, wenn wir auf andere Menschen herabsehen und sie nicht mehr beachten, weil wir sie für wertlos achten oder unmoralisch, wie auch immer, auch das zählt bei Gott nicht unbedingt. Ein Vers wieder Altes Testament. Der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn nicht der Herr sieht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, blättern mal ein weiter. Gott sieht in deinem Leben ganz andere Dinge als ich. Ich hier oben. Wenn ich sie beurteile nach dem, was ich von ihnen weiß, ist das immer nur bruchstückhaft. Gott sieht andere Dinge und er geht auch andere Wege mit ihnen. Er hat Möglichkeiten, die uns Menschen nicht zur Verfügung stehen. So führt Gott manchmal unkonventionelle Wege, erzeugt Jesus einen Menschen, ohne dass es eines Mannes bedarf. So etwas tut man nicht, so handelt man nicht, so verhält man sich nicht, so denken wir oft bei der ein oder anderen Handlung. Und wenn wir Menschen uns schon nicht so verhalten, um wie viel mehr ist das für Gott undenkbar? Wenn ich planen würde, in welche Familie der Messias auf die Welt kommt, dann nicht in die Familie eines Wanderarbeiters als unehelicher Sohn. Beispiel Petrus. Petrus sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Jünger im Boot. Jesus geht nebendran auf dem Wasser. Und Jesus spricht: Komm her. Und Petrus steigt aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Haben wir bestimmt ein Dutzendmal gelesen, dreimal drüber gepredigt oder eine Predigt gehört. Auch diese Geschichte geht weiter. Aber erstmal steht hier nur Jesus, ruft Petrus und Petrus geht auf dem Wasser. Das geht nicht, funktioniert nicht. Können Sie versuchen, draußen ist der Main, 5 Kilometer im Norden, das wird nicht funktionieren. Petrus macht es. Auch er weiß, das geht eigentlich nicht. Und er tut es trotzdem, weil Jesus ihn dazu ermutigt, weil Jesus ihn auffordert. Bei Gott ist nichts unmöglich. Es gibt diese Geschichte, Petrus auf dem Wasser, noch in einer kleinen Anekdote, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört oder kann es auch Witz nennen. Ein Theologieprofessor, ein Pfarrer und ein Evangelist wollen dieses Wunder überprüfen und stehen da so vor einem Flusslauf, 30 Meter breit. Der Fluss fließt also mit hoher Geschwindigkeit. Da wollen die jetzt rüber, ohne Schiff. Der Evangelist mutigen Schrittes, 1, 2, 3, hüpft darüber und kommt auf dem anderen Ufer an, ohne Probleme. Der Pfarrer legt seine Kutte beiseite, vorsichtig, tap, 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 kommt auch rüber. Wir staunen nicht schlecht. Und jetzt kommt der Theologieprofessor. Erster Schritt, zweiter Schritt und da spült ihn die Flut hinweg. Er geht unter und ertrinkt. Sagt der Pfarrer etwas düpiert zu dem Evangelisten: Hätten wir ihm nicht sagen sollen, wo die Steine im Fluss liegen? Da sagt der Evangelist: Welche Steine? Welche Steine? Wie werde ich reagieren, wenn Jesus mich ruft, einen Weg zu gehen, der unmöglich ist? Auf einen Weg einzubiegen, den es gar nicht gibt? Über das Wasser zu gehen, obwohl wir nicht auf Wasser laufen können? Wie reagiere ich? Werde ich mein eigenes Leben umkrempeln? Hat Gott mir für meinen Lebensplan etwas zu sagen? Ich denke zurück an den Sommer 1986. Ich war mit meiner damaligen Verlobten, jetzt Frau, im Süden Stuttgart, habe mich da auf einer Stelle beworben und wir fuhren mit dem schönen Intercity, damals gab es noch keine ICEs, durch Frankfurt zurück nach Kiel, vorbei am schönen Oberrad. Ich hatte mich auch in Frankfurt auf einer Stelle beworben. Meine Frau sagte: Nach Frankfurt will ich aber nicht. Tja, Sie sehen, ich bin hier. Es hat sich anders ergeben, es hat sich anders entschieden. Im Nachhinein war es genau richtig so. Aber nach Frankfurt wollten wir beide nicht. So schön ist diese Stadt auch nicht. Suche ich meinen Lebensweg oder lasse ich mich leiten? kann ich erwarten, dass Gott mir genau meinen Weg zeigt, den ich auch gehen will? Was war der Weg für Maria? Oder was hat sie gedacht, was ihr Weg war? Gott hat einen Plan für mein Leben und für ihr Leben. Vielleicht sind es allerdings andere Pläne als die, die wir selbst im Kopf haben. Gott hat einen Plan. Wieso kann er das? Was gibt ihm das Recht dazu? Nochmal die Folie weiter, das hatten wir vorhin gesehen. Links diese 0,15 mm Eizelle, rechts der neue Mensch, so haben sie auch ausgesehen. Ich weiß nicht, ob es in Türkis war oder leicht bläulich, wie auch immer. Wann beginnt das Leben? Wann beginnt das Leben? Wir können da ja trefflich drüber streiten, ob das hier schon Leben ist oder nur eine Zellkultur, wann das Leben beginnt. Wir können drüber streiten und wir tun es ja auch, wann ein Fötus lebenswert ist. Oder anders, bis wann es erlaubt ist, ihn zu töten, weil er der eigenen Lebensplanung im Weg steht. Wir können darüber streiten, wann da Leben drin ist, aber wir wissen es nicht. Hier in der Bibel, da steht es drin. Ich kannte dich, Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das sagt Gott zu Jeremia. Noch bevor dieser kleine Punkt da links sich in der Gebärmutter einnistet, hat Gott Jeremia bereits gekannt. Und Jeremia hatte andere Pläne für sein Leben, als er dann auf der Welt war. Er sagte, ach Herr, ich tauge nicht zum Propheten, zum Predigen, dazu bin ich zu jung. Gott hat Jeremia berufen, ehe er geboren war. Du, Herr, hast mich gebildet im Mutterleib, heißt es. Du, Herr, hast mich gebildet im Mutterleib. Da war ich bereits Mensch. Gott hat einen Plan für mein Leben. Er hat einen Plan, bevor ich überhaupt das Denken und das Entscheiden beginne. Deshalb brauchen wir uns nicht zu sorgen, weil Gott einen Plan hat. Für mein Leben, für ihr Leben. Ich brauche nicht zu sorgen, blätter mal einen weiter, ich brauche mich nicht zu sorgen, ich brauche nicht unsicher auf das Morgen zu schauen. Habe ich alles richtig entschieden? Habe ich das Richtige gelernt für die nächste Klausur? Weiß ich alles? Ich brauche keine Furcht zu haben, ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich brauche keine Angst zu haben, denn Gott hat einen Plan für mein Leben. Fürchte dich nicht, sagt er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da steht im Jesaja, der nächste Vers, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ertränken. Da ist er wieder, der Petrus. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Ob wir es wollen oder nicht, wir gehören zu Gott. Ob wir das wollen oder nicht, wir gehören zu Gott. Wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum, sein Geschöpf. Wir sind sein Volk. Wir stehen unter seinem Schutz, wenn wir es wollen. Damals wie heute ist das nicht allen Menschen klar. Und wenn man mal in den Jesaja reinguckt, der erste Vers, ein Ochse kennt seinen Weg, und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk versteht es nicht. Willst du dich dümmer verhalten als Ochse und Esel? Willst du eigene Wege suchen und gehen? Oder willst du dich von ihm, von Gott leiten lassen, von ihm Kraft und Leben geben lassen, von ihm frei machen lassen? Willst du mit ihm Wege gehen, die er für dich bereitet hat und geebnet hat? Dann höre auf ihn, wenn er dich ruft. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.